Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag und mit einigen gewichtigen Worten über die Rolle von Kriegsreporterinnen und Reportern, speziell denen mit Kamera.
Ich glaube, dass Journalisten ihre Arbeit fortführen müssen. Das ist die Schwierigkeit. Sobald Journalisten abreisen, gibt es keine Zeugen, keine Beweise mehr. Fotografie führt den Menschen die Konsequenz ihres Handelns vor Augen. Ohne gute Bilder gibt es keine Demokratie.
Anja Niedringhaus war so eine Kriegsfotografin, eine mit Weltruhm. 2016 wurde sie in Afghanistan getötet. Jetzt erinnert ein Dokudrama an sie. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Die gebürtige Westfälin Anja Niedringhaus zählte zu den angesehensten Kriegsfotografinnen weltweit. 2005 wurde sie als erste Deutsche mit dem Pulitzerpreis geehrt. 2014 starb sie in Afghanistan bei ihrer Arbeit, als sie nämlich in dem kriegsgebeutelten Land von den Präsidentschaftswahlen berichten wollte und ihr Auto an einem Checkpoint in einen Kugelhagel geriet. Ein ZDF-Dokudrama will jetzt an die mutige Fotografin erinnern. Die Bilderkriegerin heißt dieser Film und die Kulturjournalistin Jenny Zilke hat ihn schon gesehen. Hallo Jenny.
Hallo.
Was ist das für ein Film, die Bilderkriegerin? Dokudrama?
Ja, heißt das? Das ist ein Dokudrama, also ein Mix aus Spielfilmen und dokumentarischen Elementen von Roman Kuhn und Sonja Winterberg. Und Kuhn hat die sehr vielen und dominierenden Reenactment-Szenen inszeniert. Also erzählt quasi wie in einem Spielfilm die Geschichte dieser Fotografin Anja Niedringhaus, geboren 1965 in Höxter, Westfalen, die Anfang der 90er als Fotografin nach Jugoslawien fährt, um von dort aus für die renommierte Fotoagentur EPA zu berichten und dann immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete will. Also außer Ex-Jugoslawien ist sie im Irak dann noch und in Afghanistan. Und ihre Fotos und sie werden dabei immer berühmter. Man kennt auch sehr viele davon. Das sind wirklich hoch beeindruckende Bilder, die immer die Menschen in diesen schwierigen und schrecklichen Situationen in den Mittelpunkt stellen und eben nicht den Krieg oder die Kampfhandlungen. Sie beginnt dann irgendwann für die US-Agentur AP zu arbeiten und tatsächlich Embedded Journalism, also beschützt von Soldaten, ihre Fotos zu machen. Und 2005, das gesagt, bekam sie ja diesen Pulitzerpreis mit anderen. Zwischendurch, das zeigt der Film auch, fährt sie regelmäßig als Ausgleich zu ihrer Schwester, bei der sie sehr eng war, auf einen Bauernhof ins Westfälische. Und daneben gibt es, haben wir auch vorhin gehört, wenige O-Töne von ZeitzeugInnen bzw. KollegInnen, die Sonja Winterberg inszeniert hat. Und viele Originalaufnahmen, Fernsehbilder, Fotos. Das ist dann der dokumentarische Teil. Wir können ja mal in den Anfang reinhören, in ihre erste Erfahrung im kriegsgeschüttelten Ex-Jugoslawien. Da trifft sie auf so einen knurrigen Kollegen namens Sergio, mit dem es auch eine Liebesgeschichte gibt. Jedenfalls behauptet das der Regisseur so. Wir hören da mal rein.
Hi, Sergio. Reuters. Folg mir einfach. Ich fahre auch zum Hotel.
Anja Niedringhaus. EPA.
EPA. Die verheißen jetzt wohl schon ihre Praktikanten als Kanonenfutter. Na dann, bleib mal dran.
Keine Sorge, ich kenne den Weg und weiß, wo die Minen sind.
Tja, also so eine Art wirklich Reenactment. Jenny, wie funktioniert diese Verschränkung dieser dokumentarischen mit den inszenierten Szenen?
Also ich finde leider, das funktioniert überhaupt nicht. Es gibt viele Probleme an dem Film. Eines ist die sehr stark aufgepfropft wirkende Spannungs- und auch emotionale Dramaturgie, die diese wirklich lahme und stereotype Liebesgeschichte, von der man noch nicht mal weiß, ob es überhaupt gab, dermaßen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn es so ein Sergio gegeben hat, dann fragt man sich natürlich, wieso der nicht einfach auch ein bisschen was im O-Ton erzählt. Ne? Genau wie ihre Schwester übrigens auch, die kommt dann auch gar nicht vor im O-Ton. Und dann wimmelt dieser Film eh von abgelutschten Klischees. Zuerst dieser Zeitungschef, der nicht an sie glaubt, weil sie ja eine Frau ist, dann spürt sie aber, dass sie berichten muss und beweist sich dann natürlich auch. Dann dieser vierschrötige Sergio, wir haben es gehört, der so den typischen Kriegsreporter verkörpern soll. Jedes Bild, jede Szene, die man sieht, kennt man irgendwie schon als Klischee. Da philosophiert sie mitten im Kriegsgetümmel mit ein paar Soldaten darüber, wieso die das machen, oder ist zu Hause die nette Tante für ihre süße Nichte, spricht immer aus dem Off ihre nachdenklichen Aperçus. Ich kann nicht anders, ich laufe nicht davon. Das Dokumentarische, also diese Interviews, sind daneben viel zu unauffällig, obwohl die eigentlich inhaltlich sehr viel aussagen, weil man diesen Originalkollegen eben auch mehr glaubt als den SchauspielerInnen. Wir können ja noch mal eine Szene anhören, in der sie wieder mal in Zweifel über ihren Beruf kommt und dann Sergio anruft. Die hören wir uns auch noch mal an. Mitten im Kriegsgeschehen.
Hi. Anja.
Hallo, ich dachte, ich wollte einfach nur Hallo sagen. Und Vielleicht wollte ich einfach nur deine Stimme hören.
Schatz, wo bist du?
Das darf ich dir doch nicht sagen. Vielleicht haben wir unsere Chance ja verpasst.
Ja, ich ahne, was du meinst, Jenny.
Ja, kitschig. Ja.
Was denkst du denn, wo ist das Hauptproblem? Also ist es der Cast, der nicht gut gewählt ist, oder würdest du sagen, das ist wirklich doch ein Problem der Filmschaffenden?
Ja, es hat viele Gründe. Das ist schon rein inszenatorisch, wie gesagt, eigentlich wirklich vor neuen Ideen oder guten Ideen sprühendes Drehbuch. Die SchauspielerInnen, allen voran Anja Trauter als Anja Niedringhaus, die tun schon wirklich ihr Bestes. Aber was wir auch gerade gehört haben, ist das Sprach- bzw. Synchronisierungsproblem. Alle sprechen dieses künstliche Schauspielerdeutsch, natürlich unabhängig davon, ob sie Spanier oder Afghaninnen oder US-Amerikaner sind. Und wenn man sich diese sehr sympathische westfälische Handfestigkeit der echten Anja Niedringhaus mal in Interviews anschaut, die super pragmatisch ist, wie die meisten dieser Hardcore KrisenreporterInnen, ne, dann passt das alles überhaupt nicht zusammen. Dem Film fehlt über die Fakten hinaus einfach die gute Geschichte. Und ein ganz großes Problem habe ich übrigens auch formal, dass diese Reenactment-Bilder dann teilweise, damit sie besser verschmelzen, auf alt getrimmt werden, also in schwarz-weiß und grobkörnig gezeigt werden, damit sie den Flair oder die Wirkung der Originalbilder bekommen. Das finde ich in diesem Dokudrama-Genre eigentlich unzulässig. Die dokumentarischen Inhalte, die sollen sich schon von den Gespielten unterscheiden. Das muss ja nicht aussehen wie bei Guido Knopp, aber so ist es irgendwie auch nicht gut.
Ja, aber jetzt doch nochmal versöhnlich gefragt, gibt es denn doch was, was der Film einem möglicherweise mitgeben kann?
Ja, klar, die ganzen Fotos zum Beispiel und auch wie die Kamera von Jürgen Rieberg diese Szenen einfängt, in denen die echten Fotos dann entstanden sind. Das ist teilweise sehr atmosphärisch und sehr gut geschnitten. Und da verlässt sich der Film auch auf Bilder, allerdings eben ausschließlich auf Niedringhausens Bilder. Und ich finde ja schon immer wieder gut, wenn Menschen oder Filmschaffende, wenn Menschen also Pressearbeit beschreiben, so klassische Journalismusfilme, auch zum Thema Embedded Journalism gibt es ja viele ganz schöne, Under Fire oder The Year of Living Dangerously oder Michael Winterbottom's Welcome to Sarajevo. Also vielleicht kann die Bilderkriegerin die Sensibilität und die Neugier für dieses Thema immerhin ein bisschen erhöhen. Aber unterm Strich hätte ich doch tausendmal lieber einen reinen Dokumentarfilm über diese mutige Frau gesehen.
Sagt die Kulturjournalistin Jenny Zülker über die Bilderkriegerin Anja Niedringhaus. Heute Abend läuft der Film um 22.15 Uhr im ZDF. Schon jetzt finden Sie ihn in der ZDF-Mediathek. Jenny, ganz herzlichen Dank. Wow, Wahnsinn. Das sagen wir umgangssprachlich, wenn wir irgendwas richtig krass finden. Der Wahnsinn als echter psychischer Ausnahmezustand, der fasziniert uns genauso, wie er uns Angst macht. Vielleicht ist er deshalb seit jeher auch ein großes Thema in Kunst und Kultur. Wie psychische Krankheiten in Computerspielen dargestellt werden, das ist Thema einer Doktorarbeit, die der Computerspielwissenschaftler Stefan Heinrich Simon gerade im Rahmen der Game Studies an der Uni Marburg geschrieben hat. Über Wahnsinn in Pixeln sprechen wir jetzt mit ihm höchst selbst. Hallo, Herr Simon.
Hallo, freut mich.
Herr Simon, warum nutzen Sie eigentlich überhaupt den Begriff Wahnsinn und warum sprechen Sie nicht von psychischen Krankheiten? Das wäre doch wahrscheinlich weniger vermintes Terrain, weniger despektierlich.
Ja, also psychische Krankheit liegt natürlich erstmal als Begriff auf der Hand. Vielleicht auch, weil das die jetzt zumindest heutzutage verbreitetste Interpretation des Wahnsinns ist. Also ich verstehe den Wahnsinn als etwas, das jenseits der Vernunft liegt, aber erstmal auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Und dann gehe ich davon aus, dass sozusagen wir als Gesellschaft verschiedene Perspektiven auf den Wahnsinn entwickelt haben, um das, was wir da beobachten, zu interpretieren. Und davon ist natürlich eine Möglichkeit, das zu verstehen als ja, als psychische Krankheit im Sinne von konkreten Katalogisierungen von Symptomen und entsprechenden Therapiemöglichkeiten. Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Deutungsmuster. Also historisch zum Beispiel ist ja auch das Deutungsmuster eher einer, ich sag mal, Versündigung oder eines Fluches der Götter sehr verbreitet. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch zum Beispiel, um jetzt nicht zu theoretisch zu werden, aber diesen Gedanken davon, dass Wahnsinn etwas ist, was eher eine Zustandsbeschreibung einer Gesellschaft ist. Ne? Also die Gesellschaft ist im Status des Wahnsinns und es ist gar nicht so sehr das Individuum, weil Krankheit betrifft ja immer das Individuum. Und insofern finde ich diesen Begriff des Wahnsinns auf einer übergeordneten Ebene erstmal attraktiver.
Verstehe. Jetzt haben Sie Ihre Dissertation ja im Rahmen der Computer Studies geschrieben. Das ist ein Fach, das noch vergleichsweise jung ist. Und das ist ein Fach, glaube ich, wo auch viele interdisziplinäre Blickwinkel eine Rolle spielen. Was genau haben Sie sich jetzt angeschaut? Wie wird Wahnsinn überhaupt in Computerspielen abgebildet?
Genau, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, vor allem erstmal beschreibend zu arbeiten, weil es gibt schon verschiedentliche Ansätze, die sehr normativ sind, die also versuchen zu zeigen, warum Spiele jetzt auf diese oder jene Weise gut oder schlecht sind. Und ich möchte gern so einen Schritt dahinter zurück und erstmal überlegen oder analysieren, wie wird Wahnsinn eigentlich konstruiert und was sind zum Beispiel historische, kulturelle, aber auch kontemporär gesellschaftliche Bezüge, die sich da finden lassen.
Und wenn Sie das mal also jetzt auf ein Computerspiel angewendet vielleicht illustrieren sollten?
Ja, es gibt Titel wie zum Beispiel Amnesia, The Dark Descent. Das ist so ein gotisches Horrorspiel,
okay,
in dem man so eine gotische Festung erkundet und man sich selbst sozusagen seines Gedächtnisses entledigt hat. Und in diesem Spiel ist es sozusagen so, dass man diese dunklen Korridore dieses Schlosses erkundet und dabei immer darauf achten muss, dass man nicht zu sehr in den Wahnsinn rutscht. Das ist natürlich etwas, was auch sehr starke Bezüge in den kosmischen Horror hat. Da denke ich so an H.P. Lovecraft und The Call of Cthulhu. Also so Geschichten, die auch einfach schon sehr alt und tradiert sind, die sozusagen die Vernunft und den Wahnsinn gegenüberstellen. Also Vernunft und Wahnsinn sind sozusagen zwei Pole, die in Kontrast zueinander stehen. Und eine Zunahme an Wahnsinn bedeutet immer zugleich ein Verlust an Vernunft. Das ist ja auch erstmal überhaupt so ein Modell, dass man, ja, das ja gar nicht unbedingt so selbstverständlich ist. Und ja, so arbeitet man sich dann in Amnesia durch dieses Schloss. Und dabei ist vor allem wichtig, dass natürlich der Verlust der Vernunft ist unausweichlich. Also es ist, ansonsten wäre es kein gotisches Horrorspiel.
Zieht sich das durch, diese Verbindung des Wahnsinns mit eben doch einer ganz klaren negativen Konnotation? Also ist Wahnsinn blanko etwas, was es zu bekämpfen, zu überwinden gilt im Spiel?
Ich würde größtenteils sagen, ja, dass zumindest bei den Titeln, die ich unter die Lupe genommen habe und auch diejenigen, die sozusagen im weiteren Sample meiner Forschungsarbeit waren, kann man schon sagen, dass da schon, also ich habe jetzt noch nicht unbedingt oder sehr wenige Spiele nur gesehen, die tatsächlich auch sagen, ja, Wahnsinn, ist ja super. Wobei man sagen muss, das gilt nicht uneingeschränkt. Also es gibt durchaus Titel, da fällt mir zum Beispiel Hellblade, Senua's Sacrifice ein. Das ist ein Spiel, in dem man eine piktische Kriegerin spielt. Also so nordische Mythologie ist das Ganze angesiedelt. Und man ist auf der Reise nach Helheim, um die Seele des getöteten Geliebten wieder zu erlangen. Und die Protagonistin Senua ist dadurch charakterisiert, dass sie nach modernen Standards vielleicht also unter einer ausgeprägten Psychose leidet. Und hier ist aber wichtig, dass dieses Spiel diese Psychose-Erfahrung radikal subjektiviert. Das heißt also, wir sehen das Spiel und die Spielwelt ausschließlich aus der Perspektive von Senua. Wir können nicht unterscheiden zwischen real und nicht real. Und diese Unterscheidung ist deshalb ab einem gewissen Punkt auch komplett irrelevant. Und Senua wird die ganze Zeit von Stimmen begleitet. Mehrere Stimmen, die um sie kreisen, die man dann natürlich als spielende Person auch hört und erfahren kann. Und da geht es eben nicht darum, dass Senua geheilt werden soll. Kleiner Spoiler, sie wird auch am Ende des Spiels nicht geheilt. Also es ist nicht so eine Erzählung, bei der es dann plötzlich dazu kommt, ach, der Verlobte ist zurück, dann habe ich jetzt keine Psychose mehr. Sondern es geht tatsächlich auch darum, dass man sozusagen die eigene Erfahrung der Welt als eine in sich auch kostbare Erfahrung anzunehmen lernt.
Herr Simon, ich habe mir von meiner Redaktion sagen lassen, dass Sie im ersten Leben auch mal als Krankenpfleger gearbeitet haben. Das heißt, ja, Sie sind möglicherweise auch in der Lage, einzuschätzen, wie authentisch solche Darstellungen sind. Was ist da gerade im Hinblick auf dieses gerade genannte Spiel Ihr Eindruck?
Ja, das ist teilweise so. Ich bin natürlich kein Psychiater und ich bin noch nicht persönlich von einer Psychose betroffen. Deshalb muss ich natürlich immer den Disclaimer vorwegschieben, dass also die Authentizität eines solchen Textes kann ich nur aus dritter Perspektive einschätzen. Tatsächlich finde ich es auch überhaupt spannend, dass ein Spiel wie Hellblade sich ganz konkret um Authentizität bemüht. Tatsächlich ist es auch so, dass in dem Entwicklungsprozess dieses Spieles ganz spezifisch darauf geachtet wurde, zum einen psychiatrische Experten einzubeziehen, aber auch betroffenen Gruppen, die selber Stimmen hören und dann immer sozusagen Teile zu entwickeln des Spieles und dann wieder mit diesen Gruppen abzusprechen und zu gucken, passt das. Also es liegt eine unheimliche Attraktivität auch in dieser Zuschreibung, dass es authentisch ist. Aber wie authentisch das ist, kann ich natürlich jetzt als Mensch, der das nicht hat, schlecht beurteilen.
Jetzt habe ich aber doch noch mal so grundsätzlich den Verdacht, oder korrigieren Sie mich, hier wird ja schon die Psychose einfach wie so eine Art dramaturgisches Mittel verwandt, um den Horror, das Grauen, die Verwirrung zu steigern. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, dass so ein Spiel ja nicht wirklich dazu beitragen kann, den Wahnsinn zu, sagen wir mal, zu entstigmatisieren, oder?
Ja, also dem würde ich zustimmen. Natürlich ist es so, dass Computerspiele, besonders auch Unterhaltungsspiele, immer auch ein Spektakel erzielen wollen, immer unterhalten wollen, involvieren wollen. Dafür sind sie auch gewissermaßen da. Ansonsten könnte man sie auch eine Infobroschüre durchlesen. Aber ich denke, das steht sich gar nicht unbedingt entgegen. Sicherlich ist es so, dass es auch Kritik gibt. Ich weiß auch von Beiträgen, die zum Beispiel kritisiert haben an einem Titel wie Hellblade, dass dann Personen gesagt haben, ja, ich habe eine Psychose und meine Psychose hat sich noch nie angefühlt wie irgendwie eine spektakuläre Heldenreise. Und das ist ja auch ist eine durchaus verständliche Kritik. Aber sie bieten eben schon auch die Möglichkeit, dass man gerade vielleicht auch als außenstehende Person mal so den Funken einer Idee bekommen kann, wie sich das wohl anfühlen mag. Und zwar nicht nur, wie es in einer Geschichte funktioniert oder wie es ästhetisch dargestellt ist, sondern wie es sich tatsächlich interaktiv auch anfühlt. Nur weil natürlich Computerspiele immer eine gewisse Involvierung auf einer Handlungsebene von Spielenden erfordern.
Stefan Heinrich Simond ist Computerspielwissenschaftler am Institut für Medienwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg und hat gerade seine Doktorarbeit über Wahnsinn in Pixeln geschrieben, die auch auf Englisch zu lesen ist. Titel Pixelated Madness, The Construction of Mental Illness and Psychiatric Institutions in Video Games. Sie können diese Arbeit auch nochmal nachlesen auf stephansimond.com. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einer Neuproduktion von Richard Wagners letztem Werk beginnen am Nachmittag die Bayreuther Festspiele. Die Oper Parsival wird inszeniert vom US-Regisseur Jay Scheib. Eine Besonderheit in diesem Jahr, das Geschehene auf der Bühne wird durch virtuelle Elemente ergänzt, die die Besucherinnen und Besucher durch sogenannte Augmented Reality Brillen sehen. Parsival eigne sich dafür besonders gut, sagte Regisseur Jay Scheib im Deutschlandfunk Kultur.
Im Parsival gibt es eine super interessante Spannung zwischen Realität, also Fuße auf die Boden, Realität und eine Art Magie oder Glaube oder was auch immer. Es gibt so viele Sachen in den Oper, die so fantastisch beschrieben sind, aber in unserer normalen Realität passiert fast nie.
Der Regisseur Jay Scheib. In Paris wird heute die Rückkehr der Vereinigten Staaten zur UNESCO gefeiert. Dazu wurde am Sitz der UN-Kulturorganisation die US-Flagge gehisst. Außerdem hielten die First Lady Jill Biden und die UNESCO-Chefin Audrey Azoulay eine Rede. 2011 hatten die USA wegen eines Konflikts über die Anerkennung Palästinas als Vollmitglied ihre Beitragszahlungen eingestellt. Der ehemalige Präsident Trump veranlasste 2018 den Austritt. Die aktuelle US-Regierung hat angekündigt, nach der Rückkehr in die UNESCO die ausstehenden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 619 Millionen Dollar zu bezahlen. Die Ursache für den Tod des britischen Schauspielers Julian Sands bleibt ungeklärt. Das gaben Polizei und Gerichtsmedizin im kalifornischen San Bernardino bekannt. Grund für die Unklarheit ist demnach der Zustand des Leichnams. Sands war seit einer Bergwanderung Mitte Januar vermisst worden. Ende Juni entdeckten Wanderer seine sterblichen Überreste. Der 65-Jährige war ein erfahrener Bergsteiger. In den 90er Jahren hatte er die Anden überquert. Der Schauspieler hatte 1985 mit der Oscar-gekrönten Romanverfilmung Zimmer mit Aussicht seinen Durchbruch. Er war außerdem in Killing Fields, Leaving Las Vegas und Ocean's 13 zu sehen.
Wem gehört die Stadt? Das ist eine Frage, auf die es sehr unterschiedliche Antworten gibt, je nachdem, wen man fragt. Sowohl die Sprayer der Berliner Gruppe One Up als auch Moses & Tubbs aus Hannover sind inzwischen international bekannt, aber werden mindestens national auch polizeilich gesucht. Die Kunstkritikerin Larissa Kikol hat die Sprayer jahrelang begleitet und hat jetzt ihre Erlebnisse in einem Roman verarbeitet. Signed heißt ihr Buch und Larissa Kikol ist jetzt mein Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie sind promovierte Kunsthistorikerin. Sie schreiben als Kritikerin für große überregionale Zeitschriften, kommen also, wenn man so will, eher aus dem arrivierten Kunstbetrieb. Was ist es, was Sie an Graffitis also ursprünglich auch so fasziniert hat?
Ja, ich war ja eigentlich, bin ich ja spezialisiert auf Malerei und Zeichnungen und habe mich zum Beispiel auch ganz lange mit den kritzeligen Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner und dem Expressionismus beschäftigt, mit der abstrakten Malerei. Und das habe ich dann auch alles auf den Straßen wiedergefunden. Also gerade auf den Fassaden in Berlin, wo für viele nur Schmiererei steht, fand ich die Handschriften total spannend und dramatisch auch sehr, sehr gelungen. Und auch die abstrakte Malerei, die sich auch auf den Zügen und im Graffiti wiederfindet. Und da dachte ich mir, warum soll man sich denn nur mit der legalen Kunst beschäftigen oder der Kunst, die der Staat quasi erlaubt.
Mhm. Frau Kikol, wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch in eher nicht so großen Städten denke, die mit Graffiti nicht wirklich viel zu tun haben und deren Verständnis auch möglicherweise etwas limitiert ist, weil sie da in erster Linie Vandalismus sehen. Wie würden Sie solchen Leuten erklären, wo der künstlerische Wert liegt aus der kunstkritischen Perspektive? Was denken Sie, ist das künstlerische Potenzial?
Also wenn man sich für die Kunst per se interessiert, dann kann man Graffiti und da die so unterschiedlichen Sparten auch eigentlich in jeder Kunstrichtung einordnen. Also da gibt's was für die Pop-Art, da gibt's was für den Fluxus, fürs Happening, für die Konzeptkunst, für die abstrakte Malerei, für die Handzeichnung, wie bei den Tags zum Beispiel. Also eigentlich müsste Graffiti in jeder Kunstrichtung irgendwie auch immer wieder auftauchen mit Verweisen und Beispielen. Denn das ist so reichhaltig, was da passiert. Und überhaupt das zu entdecken, ist schon total spannend, diese große Bandbreite.
Jetzt ist Ihr Buch ja weder Fotoband noch Sachbuch. Und als Widmung einerseits finde ich sehr niedlich, schreiben Sie, dass Sie dieses Buch Ihrer sehr neugierigen Mutter widmen. Und Sie schreiben, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind reiner Zufall. Da fragt man sich natürlich, haben Sie sich für die Form des Romans entschieden, wie so eine Art Tarnung, um nicht juristisch angreifbar zu sein?
Nein, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, damit ich mehr die Stimmungen aufgreifen kann, damit und die Dialoge, die auch immer irgendwie super inspirierend und spannend waren und um wieder auf so eine Sachebene zurückzukommen. Ich glaube, da gibt es auch schon ganz viel zu dem Thema. Und diese Making-of-Stimmung, die ich transportieren wollte, das ging einfach am besten im Roman.
Jetzt gibt es ja aber doch auch wirklich deutliche Parallelen zu lebenden Personen. Also Sie erwähnen da das Fälscher-Ehepaar Beltracchi, einen Galeristen aus Köln, der Nils heißt, Graffiti malt, den man auch irgendwie doch leicht ergoogeln kann. Das war aber wahrscheinlich doch auch eine ganz schöne Gratwanderung, da jetzt eben niemanden wirklich zu enttarnen, zu denunzieren, oder?
Ja, es hat auch nochmal alles ein Anwalt, ein Graffiti-Anwalt durchgelesen. Es wurden Stellen, also Orte natürlich irgendwie auch ausgewechselt. Es wurden, wenn es so ein bisschen ins Private ging, wurde es manchmal auch etwas fiktiv, also einfach auch um die Sprayer zu schützen. Denn natürlich wird die Polizei das Buch lesen.
Allerdings, ich habe mich sowieso gefragt, wie sie es geschafft haben, auch diesen Kontakt überhaupt so herzustellen. Also das braucht ja enorm viel Vertrauen, um überhaupt erstmal so eine Ebene zu finden. Und sie waren ja wirklich, ich glaube, 3 Jahre lang mit an Bord. Also wie haben sie das angebahnt?
Ich habe mich erstmal, die ersten Kontakte kamen einfach über mich als Kunstkritikerin, dass ich für Kunstforum International gearbeitet habe und die da schon für interviewt habe. Und dann haben wir uns öfters auch getroffen, es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Und so kam dann auch das Vertrauen, dass wir auch alle Lust hatten, noch weiter miteinander zu arbeiten.
Wenn man so durch die Stadt marschiert, sieht man in Berlin dauernd diesen Schriftzug One Up. Aber es gibt auch One Up Signs in, ich glaube, inzwischen wirklich weltweit. Ich glaube, ich habe neulich mal gesehen, eine Abbildung aus der Ukraine. Im Westjordanland habe ich mal gesehen, einen One Up Sign. Sind das immer die gleichen Leute oder gibt es da so eine Art, Filialsystem? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, die sind schon sehr, sehr viele. Also die sagen ja so zwischen 10 und 50, um das Ganze mal vage zu lassen. Viele leben davon in Berlin, aber auch viele in anderen Ländern. Sie reisen ganz viel zusammen, treffen sich. Das sind auch alles oft wie so große Familienurlaube, die da stattfinden. Und dann wird natürlich überall auch gemalt.
Okay, cool. Sie sind ja sonst durchaus auch Schreibtischtäterin. Sie arbeiten, schreiben von zu Hause aus. Jetzt waren Sie bei Nacht und Nebel bei diesen illegalen Aktionen mitunter als Embedded Journalist dabei. War das nicht auch wahnsinnig aufregend und auch so, dass Sie ja wirklich einfach Angst haben mussten?
Aufregend war es auf jeden Fall im positiven Sinne. Also das war auf jeden Fall anders wie jetzt ein Atelierbesuch, den ich ja so standardmäßig von meiner Arbeit kenne. Angst hatte ich nicht, denn das war alles immer super gut geplant. Die haben mich gut vorbereitet, gesagt, was ich tun soll, wenn jetzt das und das passiert. Und ich habe denen da auch einfach ganz viel vertraut. Daher konnte ich das genießen, wie so in der ersten Reihe zu sitzen.
Jetzt geht es in Ihrem Buch ja durchaus auch darum, genau um diese Frage, wem gehört die Stadt? Und in Ihrem Buch erwähnen Sie auch immer wieder, dass der Umgang öffentlicher Stellen, aber auch der Umgang von Museen mit dieser Art von Kunst nicht der beste ist. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte stattdessen damit umgegangen werden?
Also einmal auf die Frage, in wem gehört die Stadt? Also das ist für mich ganz klar, dass die Stadt kann niemals nur den Besitzenden gehören oder die Gentrifikation vorantreiben. Also die Stadt muss offen sein für Subkulturen, denn daraus entwickelt sich unsere ganze Kultur, auf die wir später auch stolz sind. Durch Subkulturen und offene Räume kommen auch Jugendliche überhaupt zur Kunst oder eben auch zur Musik oder zur Schauspielerei, nicht nur zur bildenden Kunst. Also das sind ganz, ganz wichtige Orte und Räume, die zugänglich bleiben müssen. Und da tun natürlich nicht nur die Sprayer, auch andere Aktivisten arbeiten dafür, dass die Stadt sich eben nicht verschließt. Denn dann ist sie kulturell irgendwann auch langweilig und tot.
Und zu dieser zweiten Frage, inwieweit könnte man trotzdem diese Art von Kunst auch in der, sagen wir mal, arrivierten Kunstwelt besser verorten, implementieren? Oder wie könnte man wenigstens beide Welten besser zusammenbringen? Oder würde man dann vielleicht sogar den Reiz dieser Graffiti-Subkultur zerstören?
Also das kommt ja auf die Sprayer an. Das ist ganz unterschiedlich. Manche wollen gar nicht irgendwie in die öffentlichen Institutionen oder auf den Kunstmarkt. Andere freuen sich da sehr darüber. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kuratoren oder auch Galeristen da offener werden, sich auch belesen, überhaupt sich einlesen, was ist der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti, was sind da die alternativen Ausbildungswege, wenn man jetzt nicht von der der Kunsthochschule kommt, sondern was haben die schon vorher auf der Straße geleistet, was machen die? Und dann muss man halt natürlich auch fragen, wie können wir euch einbinden, wie wollt ihr denn eine Ausstellung gestalten, wie kann man das machen? Also dass es eben auch authentisch bleibt, dass es nicht nur jetzt eine Leinwand ist. Man kann das nicht nur eins zu eins übersetzen, da muss man sich schon auch installativ oder per Video oder andere Formate überlegen, aber das muss halt zusammen geschehen und nicht so von oben herab, von der Seite, die Graffiti-Welt zum Beispiel gar nicht genug kennt.
Ich erinnere mich an eine Doku, die ich mal gesehen habe, ich glaube auch über One Up, die hat mich sagenhaft beeindruckt, einfach auch für den Mut und dieses, ja, natürlich Illegale, dieses im Verborgenen, im Verbotenen, nachts da diese Züge bomben und so weiter. Ich hatte aber gleichzeitig, soweit ich mich erinnern kann, auch den Eindruck, dass das doch immer noch eine ziemlich männliche Szene ist. Stimmt das?
Es ändert sich, auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Frauen und auch Frauencrews, die da jetzt sehr, sehr gut mitmischen. Und die Sprayer, die ich in meinem Buch begleitet habe, die sind da auch sehr aufgeschlossen und motivierend und freuen sich, glaube ich, auch über, über jede Frau, die da gerne mitmachen will.
Larissa Kikol, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Und das Buch Signed, unterwegs mit der One Up Crew und Moses und Tabs, ist bei DCV erschienen und kostet 18 Euro. Heute Abend ist die große Release Party im Urban Spree in Berlin. Um 18.30 Uhr geht's los und Anna Thalbach wird sogar lesen. Wir wünschen einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Gestalten. Architektur und Design.
Auf der ganzen Welt gibt es Strategien von Politik, Architektur und Stadtplanung, bestimmte Menschen aus der Stadt zu vergraulen. Wir nehmen sie oft gar nicht wahr. Die Stacheln auf Zäunen und Mauern, die Unterteilung von Parkbänken durch Armlehnen, den unebenen Bodenbelag in Hauseingängen oder Anti-Skateboard-Noppen, Gitter und Bleche vor Nischen im Mauerwerk. Auf dem Hamburger Hansaplatz gibt es jetzt eine Initiative gegen feindliches Design. Magdalena Neubig stellt sie vor.
Meine Lieblingsbank, das ist ein lila fliederfarbenes Modell, was so ein bisschen in S-Form ist. Und wir haben da mal mit, glaube ich, mit 8 Leuten drauf gesetzt. Und weil es diese S-Form hat, sitzt man sich so ein bisschen gegenüber. Und das finde ich eigentlich das tollste Möbel von denen, die hergestellt worden sind.
Die fliederfarbene Bank, von der Gabriele da spricht, ist eine von insgesamt 14 Bänken, die 4 Designstudentinnen für den Hamburger Hansaplatz entworfen haben. Der Hansaplatz ist ein großer Platz mit Brunnen in der Mitte und schattenspendenden Bäumen. Auf der einen Seite umsäumt von sanierten Gründerzeithäusern, auf der anderen Seite von Cafés mit Außengastro.
Man sollte vielleicht noch sagen, für Leute, die nicht aus Hamburg sind, es ist ein ganz zentraler Platz. Es ist ganz wenige hundert Meter entfernt vom Hauptbahnhof. Und hier ist also ein sehr reger Publikumsverkehr.
In Hamburg ist der Hansaplatz vor allem bekannt, weil er als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Die Stadt versucht deshalb, bestimmte Menschen von dort fernzuhalten. Anwohner Uli erzählt.
Der Hansaplatz ist ein Ort, wo viele Leute sich treffen und die Kontaktmöglichkeiten, die man eigentlich hier ja hat, auf diesem eigentlich sehr schönen Platz, die werden eben behindert von Seiten der Behörden. Weil man möchte nicht, dass Leute sich hier ständig aufhalten. Und deswegen hat man auch vor 10, 12 Jahren Bänke, die es damals gab, abgebaut und nicht wieder ersetzt.
Uli und Gabriele wohnen nicht nur am Hansaplatz, sondern gehören auch zum Bürgerinnentisch Hansaplatz. Die Initiative möchte, dass es auf dem Hansaplatz wieder Sitzmöglichkeiten gibt. Deshalb hat sie sich an die 4 Designstudentinnen gewandt. Irini Schwab, Anna Ulmer, Tina Henkel und Maren Hinze studieren experimentelles Design an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Im Rahmen ihres Studiums arbeiten sie in einem kostenlosen Designbüro.
Und dann haben wir uns erstmal zusammengefügt und überlegt, okay, wie können wir dieses Thema, diesen Missstand der fehlenden Sitzmöglichkeiten am Hansaplatz präsent machen.
Beschreibt Studentin Irini Schwab den Entstehungsprozess. Nach vielen Gesprächen und Workshops mit den AnwohnerInnen des Hansaplatzes und den sozialen Einrichtungen des Stadtteils drumherum, haben die Studentinnen 14 unterschiedliche Bänke entworfen und dabei individuelle Wünsche berücksichtigt. Anwohner Uli hat beispielsweise eine besonders gemütliche Sitzgelegenheit bekommen.
Ich habe einen Liegestuhl bekommen, einen richtig schönen, klappbaren Liegestuhl, der normalerweise bei mir lagert.
Die Straßenzeitung Hinz und Kunst wiederum hat eine Pollerbank bekommen. Das Besondere daran, auf der Unterseite der Sitzfläche sind rechts und links zwei Löcher. Aufgrund dieser Löcher lässt sich die Bank perfekt über die Poller am Rande des Platzes liegen, die eigentlich Autos fernhalten sollen. Studentin Anna Ulmer erklärt das Design der Bank.
Auf dem Platz kommt sie aber zum Tragen, indem sie auf die Poller gesetzt wird. Das sind eigentlich die einzigen Sitzmöglichkeiten auf dem Platz. Und da hat die Stadt Kugeln draufgesetzt, damit man sich da eben nicht mehr hinsetzen kann. Und um das zu entlarven, haben wir da eben auch einen Entwurf für gemacht.
Es gibt außerdem eine Bank mit integrierter Rutsche für Kinder und eine Bank, die Sichtschutz für Stillende bietet. Das Design der Bänke ist schlicht. Den Studentinnen war wichtig, dass sie einfach zusammengesteckt und platzsparend gelagert werden können.
Wir haben für die Bänke Latten im Querschnitt von eigentlich einer klassischen Dachlatte benutzt und daraus ein Stecksystem entwickelt, was wir fanden ästhetisch reichte und gleichzeitig eben nicht auf unglaublich hochwertige Materialien zurückgreifen musste und eine Stabilität aber trotzdem gewährleisten kann.
Da die Bänke nicht einfach fest auf dem Hansaplatz installiert werden können, lagern die einzelnen Möbel jetzt bei den verschiedenen Initiativen im Viertel. Zu verabredeten Probesitzenaktionen bringen alle dann die Bänke auf den Hansaplatz, um so den Menschen, die dort unterwegs sind, ein Sitzangebot zu machen. Begleitet von Improvisationstheater, Kinderschminken und Live-Musik. Irini Schwab.
Das ist natürlich nicht die Lösung, dass jetzt alle Menschen ihre eigene Bank mitbringen und dann individuell auf dem Platz sitzen. Aber es ist erstmal Mittel zum Zweck, um zusammenkommen zu können auf diesem Platz und zu zeigen, dass hier nachbarschaftlicher Aufenthalt erwünscht ist.
Insofern sind die Probesitzaktionen auch als Protest zu verstehen. Gegen defensive Stadtarchitektur, gegen die Verdrängung bestimmter Personengruppen aus dem öffentlichen Raum. Anna Ulmer ergänzt.
Ich glaube, was man noch dazu sagen könnte, ist, dass wir natürlich nicht einem Wunschdenken verfallen sind, dass hier dann alle harmonisch gemeinsam auf dem Platz für immer miteinander sitzen, sondern dass es einen Platz möglich machen muss, dass verschiedene Interessen nebeneinander, dass die existieren dürfen und dass sie alle irgendwo verortet werden.
Einladendes Design, ein Projekt am Hansaplatz in Hamburg.